So, jetzt zu dem Buch über die Gesundheit.
Okay, also wir wollen ja. Hört man mich so gut? Wir wollen ja heute das Buch Gesundheit, ein Gut und sein Preis vorstellen. Ich will dazu gar nicht erst den Versuch machen, euch in der nächsten guten Stunde eine Zusammenfassung von dem Buch zu bieten, weil das geht erstens gar nicht gut und zweitens will ich euch vor allem gar nicht ersparen, es zu lesen. Ich will einfach mal ein paar Gedanken daraus vorstellen und wenn irgendwas nicht einleuchtet oder unverständlich ist, dann rührt euch einfach und quatscht dazwischen. Wenn man das Stichwort Gesundheit hört, dann denkt man im Zweifelsfall zuerst mal an sich selber und an die Beschwerden, die man so mit sich rumschleppt. Und das ist einerseits sehr naheliegend, ja, und auch sehr natürlich, weil man hat ja nun mal nur die Physis, die man hat, und man ist darauf angewiesen, dass die funktioniert. Und wenn die Gesundheit weg ist, weil man alt wird oder krank ist, dann ist es einfach scheiße. Und die ist nun mal die Voraussetzung für alle Zwecke, die man sich setzen kann. Und deswegen kümmert man sich selber drum, soweit es halt die privaten Mittel und die Lebensumstände zulassen, gesund zu bleiben oder wieder zu werden. Ja, so weit, so banal und so weit eine unhinterfragbar gute Sache. Wenn es damit rum wäre, wenn es damit sein Bewenden hätte, dann hätten wir uns zur Gesundheit überhaupt nicht geäußert. Aber allen Akteuren in dieser Gesellschaft, also von den betroffenen Patienten bis hin zu den Ärzten, bis zur sozialstaatlichen Organisation, ist an allen Ecken und Enden anzumerken, dass Gesundheit als Privatsache zu behandeln, zu betrachten und zu organisieren eine sehr paradoxe Angelegenheit ist. Weil die Leute nämlich gar nicht zufällig an diesem und jenem und sonst was krank werden, sondern die Gesundheit der allseits gebrauchte und nachgefragte Verschleißartikel in dieser Gesellschaft ist. Und deswegen ihre Ruinierung sehr notwendig zu diesen Verhältnissen dazugehört. Und die modernen Volksseuchen, an denen die Leute so leiden und sterben, deswegen auch nicht ganz zufällig Zivilisationskrankheiten heißen. Das jetzt mal als Behauptung vorneweg und da will ich jetzt mal ein paar Ausführungen dazu machen. Die ganze Gesellschaft ist voll von Gesundheitstipps. Und es ist gar nicht nur den Profis der Medizinsparte vorbehalten. Es gibt an allen Ecken und Enden, von halbwissenschaftlich bis pseudowissenschaftlich bis von mir aus ins Spirituelle rein, kriegt man in jeder Zeitung, in jeder Fernsehwerbung bis hin zum familiären oder sonst wie vertrauten Umfeld, ob man es hören will oder nicht, Ratschläge und Tipps erteilt, wie man fit bleibt, wie man gesund wird, wie man Krankheiten vermeidet. Dieses ganze Ratgeberwesen ist ein gigantisches Angebot. Die Behauptung ist, diese Ratgeber sind total verlogen und das merkt man den Tipps selber noch an. Was meine ich? Ich habe mal, nur beispielhaft, mir von einer Zeitschrift, die gleich gar keinen anderen Gegenstand hat als gesund leben, mir angeschaut, was da die letzten drei Aufmacher waren. Also was waren die letzten drei Titelthemen von dieser Zeitschrift? Das lest ihr euch mal vor. Zuletzt war Burnout war gestern, wie Stress uns stärker macht.
sehr dialektisch.
Davor war, was ist noch gesund? Ernährungsregeln, auf die es ankommt. Und davor war, das Leben ändern. Kleine Schritte, große Wirkung, so gelingt der Neuanfang. Wenn man so Tipps hört, dann stellt man sich dazu, weil man ist ja so ein kritischer Mensch, halb betroffen und eigentlich mehr dreiviertel distanziert und fragt ja, taugt es was? Taugt mir das was, dass ich besser zurechtkomme, dass ich gesund bleibe oder gesund werde? Hilft mir der Ratgeber? Und bei den Tipps, die ich jetzt vorgelesen habe, da wird man vielleicht sogar eher abwinken und wird sagen, ach, die Tipps, also da ist ja nur wirklich nichts dran, das hilft mir doch überhaupt nichts. Jeder weiß doch, dass man überhaupt nicht einfach sein Leben ändern kann und erst recht nicht durch kleine Schritte. Das entlarvt doch quasi noch jeder als Idealismus. Und dann zu sagen, wer ist nur erstmal einen Neuanfang geschafft, dann hätte man gleich einen positiven Synergieeffekt in Gang gesetzt. Das hält man im Zweifelsfall sogar für zynisch. Und dann winkt man ab. Ich will jetzt mal dafür plädieren, dass man nicht einfach abwinkt, sondern dass man das mal ernst nimmt. Was kann man denn dem entnehmen, in was für einer Welt man lebt, die voll von so einem Zeug ist? Was ist denn das Attraktive an diesen Tipps? Da wird mal angesprochen, als ganz privater Mensch, der sich um seine Gesundheit sorgt, der sich selber zur Angelegenheit macht, sich um die zu kümmern, weil er sie dringend braucht und weil er sie tendenziell bedroht sieht. Die Tipps tun dabei so, als hätte man mit der richtigen Umgangsweise, mit den Umständen, selber in der Hand, dass man gesund bleibt und gesund lebt. Die gehen alle nach dem Motto, kümmere dich drum, werd nicht schwächer, sondern stärker, ernähr dich gesund, mach kleine Schritte, änder dein Leben, dann bleibst du auch gesund. Zugleich, da verraten doch die Tipps selber, dass es in der Umgangsweise überhaupt nicht seinen Grund hat. Dass man eben ganz viel von dem, was da so höflich das Leben genannt wird, überhaupt nicht selber in der Hand hat. Die, wenn da von Schwierigkeiten bei der Lebensstiländerung die Rede ist, dann zeugt es doch davon, dass das Leben eben gar nicht einfach eine Frage des privaten Stils ist. Dass da drin der Alltag und im engeren Sinne der Arbeitsalltag, weil es weiß doch jeder, wovon die Rede ist, wenn es heißt, Burnout war gestern, dass der eine dauernde Belastung für die Physis und für die Psyche ist und dass die Gesundheit dauernd strapaziert wird. Dass man dem überhaupt gar nicht einfach aus dem Weg gehen kann und weil man ihm nicht aus dem Weg gehen kann, dass man deswegen damit umgehen muss. Dass selbst die Lebensmittel gar nicht einfach Nahrung sind, sondern Zeug, über deren Herstellung man gar nicht entscheidet und damit konfrontiert ist, dass die einen potenziell krank machen. Überhaupt nur daher kommt doch das Bedürfnis nach einer gesunden Ernährung. Dass der ganze Bedarf nach einem gesunden Leben überhaupt, der nie saturiert werden kann, weil er das nie erreichte Ideal ist, der kommt aus der hochmodernen Gesellschaft selber. In der werden die Gründe dauernd reproduziert. Nochmal so. Dieses ganze Gesundheitsberatungswesen ist ein verlogenes Dokument von einem flächendeckenden gesellschaftlichen privaten Bedarf. Ein Bedarf, der selber persönlich Verantwortung übernimmt für ein gesundes Leben und sich da drin in Sachen Lebensberatung und gesündere Lebensgestaltung gerne beraten lässt. Ja, weil es doch ihm auch überlassen bleibt, das ist doch die Wahrheit davon, dass man die gesundheitlichen Schäden, die der Lebensalltag einem so beschert und die sich an seiner Physis und an der Psyche entsprechend ruinös auswirken, dass man die, dass es einem doch selber überlassen bleibt, die ungeschehen zu machen. die Tipps sind deswegen so attraktiv, weil die gesundheitsschädlichen Umstände in der Gesellschaft, von den Arbeitsbedingungen bis zur Nahrung, einem körperliche und psychische Belastungen bescheren, wovon jeder mit der größten Selbstverständlichkeit ausgeht und auch jeder mit der größten Selbstverständlichkeit davon ausgeht, dass es auch so bleibt. Was man ja auch nicht zuletzt daran merken kann, dass diese Tipps nie aussterben. Warum ist denn das so? Es gibt viele kritische Leute, die sagen, Stress macht krank. Und selbst dieses alberne Burnout-Zitat, das redet noch davon, dass man doch landläufig der Meinung ist, dass Stress einen gar nicht stärker macht, sondern schwächer. Manche sagen gar, das ist die Leistungsgesellschaft, die krank macht. Und dann gibt es auch ganz radikale Kritiker, die sagen, das liegt am System. Und oft macht man sich überhaupt gar nicht klar, was man da eigentlich für eine Behauptung aufgestellt hat. Weil nämlich solche Aussagen oft viel mehr die Tour des Abwinkens sind. Da sagt man dann, ja, ich weiß schon Bescheid, das ganze System ist ungesund. Und meint, diese Ratgeber, die sind doch alle Mist, weil die ganzen Bemühungen, besser zurechtzukommen, die taugen doch alle nichts. Dabei, und deswegen habe ich euch jetzt mit diesen Gesundheitstipps so belästigt, machen doch die Tipps selber erstmal einen riesigen Erklärungsbedarf auf. Ja, mag ja sein, die sind ein Ideal, aber wozu sind denn die das Ideal? Wenn man da einfach abwinkt und sagt, naja, das Leben ist halt ungesund, dann ist es, um das Mindeste zu sagen, ziemlich tautologisch. Dann erklärt man einfach die Abwesenheit von Gesundheit, die Abwesenheit von gesunden Lebensumständen und einem gesunden Lebenswandel für den Grund dafür, dass die Leute krank werden. Und dann wird es auch sehr beliebig, wie man dann weitermacht. Ob man dann gesagt haben will, ja, das liegt daran, weil die Leute so blöd sind und gar nicht die Ernährungsregeln kennen, auf die es ankommt, und weil die sich selber so einen Stress machen und weil die überhaupt ganz ungesund leben. Oder ob man sagen will, die Arbeitsbedingungen sind ungesund und das liegt an den Unternehmern, weil die vergiften immer die Nahrungsmittel und die interessieren sich überhaupt nicht für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und für die Umwelt. Und wahlweise gerät auch der Staat ins Visier und da sagt man, der ist verantwortungslos. Jedenfalls alle, die man da in seiner Schuldfrage haftbar machen will, denen wirft man vor, die kümmern sich viel zu wenig um die Gesundheit. Solche Negativbestimmungen, solche Fehlanzeigen, Urteile, die taugen nichts, weil sie überhaupt gar nichts erklären und weil sie nicht mal folgende Absurdität zur Kenntnis nehmen wollen. Es wird doch ein Riesenbohai um diese scheiß Gesundheit gemacht. Alle Welt kümmert sich doch bis zum Erbrechen drum. Das ist doch beides auffällig. Auf der einen Seite eine Medizin mit ihren gigantischen forschungsmäßigen Fortschritten, mit der technologischen und pharmazeutischen Umsetzung davon, einem flächendeckend organisierten Gesundheitswesen, von mir aus bis hin zu diesem ganzen Ratgeberwesen. Und auf der anderen Seite ein gigantischer Krankenstand. Warum gibt's das? Mal folgendes Fazit zum ersten Teil. Die Gesundheit ist also ein Gut, das in dieser Gesellschaft dauernd und flächendeckend verschlissen wird. Die Leute leiden in der überwiegenden Mehrheit an Zivilisationskrankheiten. Ihr sogenannter persönlicher Lebensstil läuft also mehr oder weniger zunehmend auf irreparablen Verschleiß durch physische und psychische Dauerbelastung raus. Was der Hauptgrund für die Dauerbelastung ist, das weiß jeder. Da erzähle ich keinem von euch irgendwas Neues. Das ist die Arbeit. Und jetzt ist Winter, dann ist Erkältungszeit, jetzt rennen sie alle krank in die Arbeit, obwohl sie wissen, dass sie davon erst recht krank werden und auf dem Job bloß ihre Kollegen anstecken. Aber jeder von euch weiß auch genau, warum die das machen. Die Leute sind nämlich in einer zweiten, sehr existenziellen Hinsicht auf ihre Gesundheit angewiesen. Ohne ihre intakte Physis geht ihnen allein die Möglichkeit abhanden, einer Arbeit nachzugehen und darüber Geld zu verdienen. Diejenigen, die arbeiten gehen, die also ihr Einkommen aus Arbeit beziehen, die leben im doppelten Wortsinn von ihrer Gesundheit. Das ist jedem sowas von selbstverständlich, dass man die Wörter arbeitsunfähig und erwerbsunfähig im Sprachgebrauch gleich synonym gebraucht, weil sowieso klar ist, dass man mit dem einen ungefähr das Gleiche wie das andere meint. Die stecken in einem echten Dilemma. Die sind existenziell auf ihre intakte Physis angewiesen, weil sie überhaupt nur die als Mittel in der Konkurrenz ums Geldverdienen einsetzen können. Und zugleich ist diese Arbeit selber ein ziemlicher Daueranschlag auf Körper und Geist. Die brauchen ihre Gesundheit, um arbeiten zu können. Ja, und das müssen sie auch. Und das ist der Grund, warum die nicht krank werden dürfen. Also, zur Arbeit hierzulande gehört, dass das, worauf es da ankommt, was da gefragt ist, das eigene pure Leistungsvermögen ist. Da ist Einsatz gefordert, psychisch und physisch, und zwar rücksichtslos gegen sich selbst. Und das ganz unabhängig davon, was dann im Konkreten an Tätigkeit stattfindet. Was dann nämlich an Einsatz stattfindet, das ist mit dem Arbeitsplatz gegeben. Weil wenn man sich die mal anschaut, dann von mir aus steht der eine am Montageband und muss da irgendwas montieren, der nächste steht immer nur im Stau, wieder der nächste muss 8 Stunden am Tag nur schreiende Kinder ertragen und noch ein ganz anderer, der muss den ganzen Tag immer nur andere Leute entlassen. Aber das Entscheidende, worauf es da ankommt bei so einem Arbeitsplatz, das ist eben mit dem vorgegeben, weil der Arbeitsplatz selber nämlich eine sehr exakt definierte Summe von Leistungsanforderungen ist. Und an allen Momenten von so einem Arbeitsplatz merkt man, dass sie nicht die Sache desjenigen sind, der die Arbeit leistet. Schon allein die Tatsache, dass es den Job gibt, der einem freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird, wo der ist, was man da macht, in welcher Zeit man es macht, unter welchen Bedingungen man das macht und mit welchen Mitteln. Da an allen Momenten kann man merken, worauf das abzielt. Dieser menschenfreundliche Umstand, dass so moderne, gute Betriebe sich um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter kümmern und in der Kantine eine Salatbar hinstellen und ihren Mitarbeitern noch das Fitnessstudio zahlen, da wird überhaupt kein Geheimnis darum gemacht. Da ist klar, worauf das abzielt. Nämlich darauf, dass die gesetzten Anforderungen besser, länger, intensiver aushalten können. Dass die das, was ihnen abverlangt ist, auch leisten können und dabei weniger krank sind. Und das reflektiert immer darauf, dass das, was man denen da abverlangt, weder ihrem Körper noch ihrem Geist gut tut. Immer hat sich der Einsatz, der da gefragt ist, nach den vorgegebenen Bedingungen zu richten. Andersrum, dass sich mal die Bedingungen der Physis anpassen, das gibt es nur in sehr seltenen Ausnahmefällen, nämlich immer genau dann, wenn die Arbeitsmedizin diese schädlichen Arbeitsbedingungen als unnötiges Leistungshindernis dingfest gemacht hat und einen mindestens adäquaten, wenn nicht leistungsintensiveren Ersatz hinstellen kann. dass es Leistungsminderungen für weniger Gesunde, für weniger Starke, für Alte gibt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wer die geforderte Leistung nicht bringt, der ist entweder gleich oder er wird es sehr schnell erwerbsunfähig. Wer weniger leistet, zum Beispiel weil er nur Teilzeit arbeitet, da ist arschklar, der kriegt auch nur das halbe Geld. Ja, da erzähle ich euch nichts Neues, aber da kann man mal einen Schluss ziehen. Dann unterliegt die Arbeit aber auch einer Rechnung, und das wisst ihr alle, dass es im engeren Sinne eine Geldrechnung ist, die nicht der Arbeitende mit seiner Arbeit anstellt, sondern der Anwender. Und deswegen, wegen dieser Rechnung, zählt an der Arbeit überhaupt auch nur das, was die für den leistet, der das Geld dafür zahlt. Nämlich nicht der Aufwand des Arbeitenden und auch nicht im engeren Sinne das eigentliche Produkt, sondern weil als der eigentliche Aufwand, der Geldaufwand für den Arbeitsplatz und vor allem für den, der ihn ausfüllt, zählt, den der Anwender schließlich dafür zahlt, dass die Leistungsanforderungen, die er gesetzt hat, da auch erfüllt werden. Deswegen zählt als das Ergebnis der Arbeit im engeren Sinne auch der Geldüberschuss, den er genau aus diesem Arbeitsplatz und desjenigen, der ihn erfüllt, rauswirtschaften kann. Ja, wenn das so ist, dann werden die Kosten aber auch genau dafür gezahlt, möglichst viel Arbeit pro Zeit, also Leistung aus den Leuten rauszuholen. Dann zählt auch an der Arbeit nichts anderes als die Seite des für den Anwender lohnenden Verschleißes. Dafür, nach Maßgabe dieser allgemeinen Rechnung, setzt der Arbeitgeber seine Mitarbeiter einem Vergleichswesen aus. Die Personaler entscheiden doch schließlich darüber, wer den Posten kriegt und auch noch darüber, wie lange er ihn behält. Die vergleichen, wer von den Bewerbern bringt pro Geld, das man schließlich dafür zahlt, dass die Anforderungen erfüllt werden, wer bringt da die beste Leistung? Wer erweist sich, beweist sich, stellt sich unter Beweis, da als der Leistungsfähigste, Leistungswilligste. Und wenn einer sich aus welchen Gründen auch immer sich als nicht so leistungsfähig erweist, da findet sich im Zweifelsfall immer einer, der sich besser, leistungsfähiger und billiger anbietet. Diesem Leistungsvergleich, dem die Mitarbeiter ausgesetzt sind, ja, dem müssen die sich unterwerfen, weil anders kommen sie ja überhaupt nicht zu Geld. Und das gilt übrigens nicht nur für die abhängig Beschäftigten, sondern das verglichen werden an der eigenen Leistung, das gehört so ziemlich zu jedem Beruf. Selbst die Manager und die Personaler selber werden verglichen. Das verlangt von denen eine Rücksichtslosigkeit gegen andere und erstmal, aber auch vor allem gegen sich selber. Ihr Aufwand zählt auch für Sie gar nicht einfach nur nach Ihrer Anstrengung und Ihrer Mühe. Ja, die macht sich ja bloß entsprechend ruinös an Ihrem Körper und an Ihrem Geist geltend. Wirklich zählen tut auch für Sie Ihre Leistung nur danach, wie viel Geld sie Ihnen einbringt. Dem Leistungsvergleich, ja, dem stellen sich die Konkurrenzmitglieder ihrerseits auch. Die müssen sich darin bewähren und deswegen wollen sie sich darin bewähren. Deswegen stellen sie ihre Leistungsbereitschaft unter Beweis. Man will sich durchsetzen. Man will sich durchsetzen gegen andere, von denen man glaubt, dass sie dem eigenen Vorankommen im Weg stehen. Nochmal ein Zwischenfazit. Das Vergleichswesen der Konkurrenz ums Geldverdienen ist einerseits ein Sachzwang, dem man sich zu unterwerfen hat. Und andererseits ist es aber auch eine Willensleistung. die Leute wollen die Leistung, die ihnen abverlangt werden, die wollen die auch erbringen und sie wollen sie erbringen können. Die setzen sich ein, ihr Einsatz ist gefragt, die sind gefordert und die fordern sich selber, und zwar psychisch wie physisch. Dabei nehmen sie notwendigerweise und willentlich ein instrumentelles Verhältnis zu sich selber ein. Die wollen sich an genau den Maßstäben, wollen die sich selber bewähren, an denen die verglichen werden. Und sie meinen, dass sie damit auch in der eigenen Hand haben, mit der Leistung, die sie erbringen, auch selber in der Hand haben, der Profiteur von diesen Verhältnissen zu sein. Weil neben aller Kritik an der Leistungsgesellschaft, wo man immer mehr an die Verlierer der Konkurrenz denkt, gilt Leistung selber als Ausweis, als Gütesiegel. Gesundheitsverschleiß ist die notwendige Konsequenz. Nämlich die Konsequenz der notwendigen und der gewollten Behauptung in der Konkurrenz. Die Arbeit überhaupt hierzulande in der Konkurrenz ums Geld verdienen, die muss gesundheitsschädlich sein für alle, die sie erbringen. Deswegen werden ausgerechnet an die Sphäre der Freizeit so riesige Ansprüche gestellt. Die soll ja gerade vom Standpunkt der Strapazen, die man in seinem Alltagsleben alle so ausgehalten hat, von den ganzen Anstrengungen, denen man ausgesetzt war, von dem Standpunkt aus soll die Freizeit Kompensation leisten. Da muss man sich erholen, da muss man auftanken, da muss man abschalten, da muss man Ausgleichssport machen, mal die Nase an die Luft halten. Das sind lauter vom Arbeitsalltag her ganz abstrakt negativ definierte Ziele. Da soll man dann mal was für sich, da soll man mal was für seine Gesundheit tun. Und alles mit den beschränkten Mitteln, die man in der Freizeit dafür zur Verfügung hat, nämlich Zeit und Geld, da gerät einfach alles im Gegensatz. Und Zeit und Geld gleich unmittelbar. Will man sich nur ein bisschen mehr Mittel, ein bisschen mehr Geld für seine Freizeit verschaffen, ja, dann ist auch klar, das geht darüber, dass man einfach noch mehr arbeitet. Das gebiert das Bedürfnis nach Überstunden, nach einem Zweit- oder einem sonstigen Nebenjob und verkürzt unmittelbar die Zeit, in der man dann überhaupt noch zur Verfügung hat, um das Geld ausgeben zu können. Andererseits sind es doch gerade die Strapazen des Alltagslebens, die das Bedürfnis nach einer sogenannten Auszeit schaffen und die, das auch klar ist, wenn überhaupt, dann überhaupt nur unter Einbußen an Geld zu erkaufen. Und daneben soll man auch noch glücklich werden und ein Liebes- oder ein Familien- oder sonstiges Privatleben abwickeln, das einen glücklich macht und total erfüllt. Deswegen, so denkbar bescheiden dieser Anspruch an das Leben ist, Kompensation geht nicht. Beziehungsweise, je nachdem, wie anstrengend der Job so ist und wie viel Zeit und Geld überhaupt da am Ende noch dabei rumkommt, geht das ja aber als neues Betätigungsfeld, als neue Daueranstrengung, als ewiges Hin und Her von Wiedergutmachen, von Gesundheitsverschleiß bis hin zu neuen ruinösen Schädigungen an Physis und Psyche. Ausgerechnet in der Sphäre der privaten Freiheit, da wo man selber das Subjekt seiner Verhältnisse ist, da machen sich die Widersprüche des instrumentellen Umgangs mit sich selber geltend, die man allesamt an sich selber austrägt. Und ausgerechnet in der Sphäre der Freiheit, da geht das Beratungswesen los. Ausgerechnet hier dieses riesige Feld der guten Ratschläge, der guten Tipps, der Lebenshilfen, ständig gibt es neue Erkenntnisse, neue Ernährungsregeln, worauf es jetzt ankommt. Neue Ratschläge fürs private sich gesund halten, fürs fit werden, dafür, dass man die Gesundheit ausgerechnet als Privatsache wieder an sich herstellt. Ja, und genau so sehen die Tipps dann auch aus. Die gehen alle, und die kennt ihr ja, die gehen alle in den seltensten Fällen einfach auf Vermeidung, sondern in den allermeisten Fällen gehen die auf besseren Umgang mit den Schäden. Und zwar mit Schäden, die überhaupt nicht privaten Ursprungs sind. Die sollen dann alles wieder gut machen, diese guten Ratschläge, die gesunden Umgangsweisen, die sollen alles heil machen, was einem der Alltag an gesundheitlicher Ruinierung angetan hat. Halt dich fit, beweg dich, entspann dich, stress dich nicht so, friss nicht so viel, ernähr dich gesund, aber werd dabei ja nicht zwanghaft. Das Attraktive an den Tipps, das lebt immer davon, ja, bemerkenswerterweise, dass die total wenig Zeit und Geld kosten. Dass die sich ganz bequem, ja, gut sind die Tipps dann, wenn sie sich ganz bequem in den Alltag einbauen lassen, wenn man sie im Idealfall auch noch an seinem Arbeitsplatz selber machen kann. Das Workout, das nur 5 Minuten am Tag dauert, die gesunde Ernährung, die letztlich doch ganz einfach ist und dann kriegt man noch vorerzählt, wie man für die ganze Arbeitswoche vorkocht, weil auch klar ist, dass man währenddessen überhaupt nicht dazu kommt. Das Beratungswesen, das wird sehr gern sehr zynisch. Und zwar, weil es eine Welt der Sachnotwendigkeiten, die nun mal so sind, wie sie sind, abtrennt von einer Welt der privaten Freiheit, in der man eine gesunde Umgangsweise pflegen soll und in der man mal was für sich und für seine Gesundheit tun soll. Und wenn Sie vorgestern in den Nachrichten die neuen Krebsstatistiken melden, dann heißt es im übernächsten Satz, ja, aber das ist ja auch kein Wunder, weil die haben ja ganz viele von denen haben ja auch gebraucht. Und aber in aller Regel, das ist auch das Bemerkenswerte, werden diese Tipps überhaupt nicht als Zynismus genommen, sondern viel eher kriegen die Leute gleich noch selber ein schlechtes Gewissen. Weil die Leute diese Tipps in aller Regel als mehr oder weniger gute, aber als Lebenshilfe nehmen. Weil die doch selber den Bedarf nach einem gesunden Leben haben. Und selber die Verantwortung dafür übernehmen. Weil sie nämlich genau auf den Widerspruch angesprochen werden durch diese Tipps, indem die sich mit ihrem instrumentellen Umgang mit sich selber rumtreiben. Nämlich der Widerspruch, sich selber als lebenstüchtiger, leistungsfähiger und leistungswilliger Mensch erweisen zu müssen und erweisen zu wollen und nebenher auch noch ein Privatleben abzuwickeln, wo man ganz Herr seiner Verhältnisse ist und dabei glücklich und erfüllt wird. Die wollen doch selber gar nichts, als einfach fit sein für das Leben und für alle Herausforderungen, die das Leben ihnen stellt. Und die unterscheiden selber überhaupt nicht, wobei eigentlich und für welche Zwecke. Wir meinen, das ist sehr fatal. Und genau das Gleiche machen die Profis vom Medizingewerbe auch. Auch die Medizin legt sich keine Rechenschaft darüber ab, wobei eigentlich sie hilft, warum es überhaupt immer so viel zu heilen und zu helfen gibt. Die geht von den Umständen einfach aus. Das ist halt die Realität und das sind nun mal die Bedingungen, auf denen sie überhaupt anfängt zu arbeiten. Die kümmert sich drum. Die hilft dabei, dass die leidende Menschheit in eben genau der gegebenen Realität zurechtkommt. Von diesem bornierten praktischen Standpunkt aus nimmt sie die ganze Welt und damit natürlich auch alle persönlichen Lebensumstände in den Blick. Ja, als durchaus schlechte Bedingung dafür, dass man darin gesund bleiben kann. Aber das nützt ja nichts, weil es ist nun mal so und es ist auch nicht zu ändern und das geht die Medizin im Prinzip ja auch nichts an. Auswirken soll sich nicht. Deswegen nimmt sie die Leute genauso zur Wiederherstellung entgegen, wie die bei ihr in der Praxis erscheinen. Die kümmert sich um die persönlichen Leiden, die die haben, um alle Wirkungen, die sich an deren Physis schon gezeitigt haben und hilft dabei, die abzumildern, zu lindern, zu heilen, zu verzögern. Und insofern entspricht die Medizin mit ihrem Helferethos, mit dem, dass der Mensch, immer nur der Mensch bei ihr ganz im Mittelpunkt steht, entspricht sie genau dem instrumentellen Bedürfnis, mit dem die Leute auch bei ihr aufschlagen. Die wollen doch auch gar nichts anderes, als einfach wieder fit werden für ihre Zwecke, worin auch immer die bestehen. Und es geht auch den Arzt nichts an. Und das kennt man ja auch von sich selber, dass man immer ganz nervös wird, wenn die dann einen ausfragen, was man so für Lebensumstände hat. Ja, man will doch wirklich nur, dass der einen wieder gesund macht und schnell wieder nach Hause gehen. Weil die Gründe für den Gesundheitsverschleiß bestehen bleiben. Ja, deswegen ist Heilen auch für die Medizin in aller Regel ein Ideal. Mindestens in Bezug auf die Zivilisationskrankheiten. Ihre Hilfe, die beschränkt sich darauf, das, was an ruinösen Wirkungen an Physis und Psyche schon manifest geworden ist, abzumildern, zu lindern, zu kompensieren, mindestens Verschlimmerungen zu verzögern oder wenigstens, wenn gar nichts mehr geht, das aushaltbar zu machen.